Das Überschrift über diese Predigt habe ich: Gott liebt dich. Klingt so einfach, oder? Gott liebt dich. Ganz eine einfache Aussage, und mit so einer Überschrift hast du fast ein Problem zum Predigen, denn wo fange ich an? Weil Gottes Liebe geht von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel. Auch da, wo wir den Eindruck haben, so gut läuft die Sache gar nicht, ja, so sehen wir doch, Gottes Liebe ist am Werken. Ja, durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch. Und so möchte ich einen der bekanntesten Bibelverse lesen, wo es um die Liebe Gottes zu uns Menschen geht. Ja. Zwar im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 15. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen oder einzig geborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott, im Vers 17, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Halleluja! So sehr hat Gott die Welt geliebt. Seine Schöpfung, die er geschaffen hat. Wir lesen ja, Gott schuf die Welt in 6 Tagen. Die Wissenschaftler versuchen immer noch drauf zu kommen, wie er das gemacht hat. Wie funktioniert das? Ja. Und sie staunen immer mehr. Ja. Weil im Endeffekt hat Gott nur 6 oder 7 verschiedene Materialien genommen. Und je nachdem, wie man die zusammensetzt, entstehen verschiedene Dinge. Ja. Gott hat die Welt so sehr geliebt, er schuf sie in 6 Tagen, und an jedem Tag, wenn er fertig war, sah er sich an, was er gemacht hatte, und sagte: Es ist gut. Und dann am Ende vom 6. Tag schuf er den Menschen. Und dann guckte er sich das wieder an und sagte: Es ist sehr gut. Die Schöpfung war vollkommen, als der Mensch geschaffen war. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild. Gott ist nicht irgendetwas Diffuses, was da oben rumschwebt und keiner weiß, wie Gott aussieht. Ja, und was ist das jetzt? Ist das eine Kraft? Ist das eine Macht? Was ist Gott? Sondern Gott ist eine Person. Und wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen. Amen. Preis dem Herrn. Und so, als die Schöpfung fertig war und der Mensch geschaffen war und sich Gott das anguckte, da war er so begeistert und sagte: Es ist sehr gut. Ich hoffe, du kannst das auch sagen, wenn du morgen früh in den Spiegel schaust. Wenn du morgen früh aufstehst um 6 Uhr früh oder so und schaust in den Spiegel und sagst: Hey, toll, dass ich dich wiedersehe. Du siehst gut aus, Junge. Auch wenn ich noch mit einem Auge davor stehe. Ja. Das zweite geht erst auf, wenn ich mir einen Kaffee getrunken habe. Aber Gott sah sich das alles an und er liebte diese Schöpfung. Das Werk seiner Hände. Und dann kam er jeden Tag in den Garten Eden zu Adam und Eva und hatte Gemeinschaft mit ihnen. Denn dazu wurden wir Menschen ja geschaffen. Zur Gemeinschaft mit Gott. Eines Tages ist es eben dann passiert. Gott sagte, alles gehört dir. Du kannst von allem essen, die ganze Erde, tu, was du willst. Aber einen einzigen Baum lässt du mir in Ruhe. Und ihr wisst ja, wie das ist, wenn man eine Sache verbietet. Ja. Sag einem Zweijährigen, da darfst du nicht hingreifen. Genau da steht er. Ja. Aber Gott hatte alles geschaffen und er liebte seine Schöpfung, er liebte den Menschen, er war mit ihnen zusammen. Und dann sagt er, wenn du von diesem Baum isst, wirst du sterben. Was damit eigentlich gemeint ist vom Urtext her, ist, du wirst sterbend sterben. Also du wirst nicht auf der Stelle tot sein, sondern du wirst sterbend sterben, steht dort eigentlich. Das heißt, du wirst langsam sterben, du wirst zerfallen. Von Staub bist du, zu Staub wirst du. Und die Wissenschaft hat ja festgestellt, ich weiß nicht, bis 18, 19, 20 Jahre wird der Körper aufgebaut und dann geht's runter. Und seit ich 50 bin, merke ich, dass es rapide runtergeht. Das hätte ich gar nicht geglaubt. Ja. Man hat mich ja vorgewarnt und gesagt, Franz, wenn du 30 bist, dann ist es vorbei. Dann war ich 30. Hey, ich war toll. Ja, mit 35 habe ich mich noch nie so gut gefühlt in meinem Leben. Ja, da war ich echt gut drauf. Und dann kam 40 und alle haben gesagt, Franz, wenn du 40 bist, dann geht's echt runter. Ich war 40, nichts ist passiert. 45 genauso wenig. Aber als ich dann 50 war, auf einmal, was ist jetzt los? Gott liebt uns. Er hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen, aber er hat auch gesagt, wenn du davon isst, wirst du sterben. Und das passiert. Aber wir sterben nicht nur, sondern was das Schlimmste an der ganzen Sache ist, wir sind von Gott getrennt. Das ist das Schlimmste. Wir sind von Gott getrennt, raus aus dem Garten Eden, ja, und jetzt stehen wir da und versuchen irgendwie in Kontakt mit unserem Schöpfer zu kommen. Denn jeder Mensch weiß, dass hier kann es nicht alles sein, was ich sehe, hier gibt's mehr. Und so entstanden Religionen, so entstanden gewisse Opferrituale, so entstanden verschiedene religiöse Philosophien, wie man mit diesem Unsichtbaren, mit dieser übergeordneten Macht, Kraft, Autorität, Person, was auch immer, in Kontakt kommen kann. Und wir schaffen es nicht, oder? Wir schaffen es nicht. Es gibt eine Trennung. Aber Gott liebt uns. Und Gott wusste, was passiert. Gott wurde nicht überrascht durch den Sündenfall und kriegte jetzt die Krise und musste 4000 Jahre lang überlegen, was ich jetzt tue. Ich brauche Plan B. Plan A hat nicht funktioniert mit Adam und Eva, was tue ich jetzt? Ich brauche Plan B, sondern Gott wusste das von Anfang an. Ja. Und gewissermaßen müssen wir mit Adam und Eva auch etwas barmherzig sein, denn A, sie wussten nicht, was Sünde ist. Und B, sie wussten nichts von Satan. Das müssen wir auch sehen. Die Schlange sprach zu Eva. Wir wissen heute, dass diese Schlange Satan war. Eva wusste das nicht. Sie kannte Satan überhaupt nicht. Sie wusste nichts von Sünde. Also müssen wir auch hier mal ein bisschen barmherzig sein, aber wir leiden trotzdem drunter. Und Gott musste jetzt eingreifen. Das erste ist, der Mensch muss vom Baum des Lebens weg. Weil es kann ja nicht sein, dass der ewig lebt in der Trennung von Gott. Also musste der Weg zum Baum des Lebens abgeschnitten werden. Der Mensch musste den Garten Eden verlassen. Und dann fing Gott an, seinen Rettungsplan zu offenbaren. Weil Gott hätte ja auch alles wieder vernichten können, oder? Er hätte den Menschen vernichten können und neu schaffen. Er hätte die ganze Schöpfung vernichten können und etwas Neues machen. Er hätte den Teufel vernichten können, ja, und komplett alles neu erschaffen. Wer hätte irgendwas gegen Gott tun können? Aber Gott ist heilig und Gott ist gerecht. Und Gott sagte, du wirst sterben. Und so muss Gott seiner eigenen Gerechtigkeit nachgeben und kann den Menschen nicht einfach vernichten und neu machen, ja, sondern er musste einen Weg mit dem Menschen gehen. Und er kündigte an, der Erlöser wird kommen. Und dann passierten viele Dinge. Der Turmbau zu Babel, die Sintflut und so weiter. Abraham wurde berufen, Mose wurde berufen, Josef in Ägypten und, und. Und immer wieder redete Gott und sagte, ich sende einen Erlöser aus Liebe zu euch, denn ich will euch retten. Und eines Tages kam er. Amen. Eines Tages kam Jesus Christus. Deswegen feiern wir Weihnachten. Auch wenn der Termin sicherlich nicht im Dezember war. Ja. Aber ist ja egal, wir feiern Weihnachten und erinnern uns daran, was ist da passiert. Der Erlöser ist gekommen. Der angekündigte Messias, der uns wieder in die Gemeinschaft mit Gott bringt. Und wir haben gelesen, er ist der einzig geborene Sohn. Er ist der einzige, der auf natürliche Art und Weise von Gott in die Welt gesetzt wurde. Und interessant ist, dass du mit Menschen reden kannst, die sagen, ja, ja, Gott hat das alles geschaffen, Gott ist allmächtig, Gott ist gewaltig, Gott hat Satan besiegt, ist alles klar. Aber dass eine Jungfrau schwanger werden kann durch Gottes Kraft, das kann ja wohl nicht der Fall sein, oder? Da steigen sie plötzlich alle aus. Aber Gott hat das gemacht, er hat es angekündigt. Er wird es tun. Warum? Gott ging es nicht darum, den Teufel zu besiegen, ja, sondern Gott ging es darum, uns Menschen zu retten. Und der Apostel Petrus schreibt, warum ist Jesus noch nicht gekommen? Aus einem ganz einfachen Grund, weil Gott noch viel mehr Menschen retten möchte. 2. Petrusbrief steht das. Deswegen ist Jesus noch nicht da. Wir beten zwar, Jesus komme bald, und die Bibel hört auch damit auf, Maranatha, Herr, komme bald. Aber er ist noch nicht da, weil er noch Menschen retten möchte. Und wenn er vor 1986 gekommen wäre, dann hätte es echt schlecht für mich ausgesehen. Dann wäre ich nämlich in der Hölle gelandet. Und dabei war die nicht mal für mich gemacht. Auch nicht für dich. Für wen ist die Hölle gemacht worden? Für Satan, sagt die Bibel. Aber durch den Sündenfall gehen wir mit rein. Und da hinein kommt Jesus, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn sandte, ja, und nicht, zwar nicht um die Welt zu verurteilen, sondern um die Welt zu retten. Das war der Grund. Jesus ist nicht gekommen, um uns zu verurteilen. Und so hat auch kein Mensch das Recht, den Namen Jesus zu benutzen, um einem anderen was Böses zu tun. Weil Jesus selber hat es auch nicht getan. Jesus hat mir zu den Juden gesagt, ich werde euch nicht verurteilen. Das Gesetz des Mose, auf das ihr euch beruft, das verurteilt euch. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Dieses Gesetz weist auf Jesus hin. Und sie lehnen ihn ab. Ja. So sehr liebt Gott uns. Also kannst du dir morgen in den Spiegel schauen, mit einer totalen Begeisterung über dich selber sagen, hey, wow, du siehst gut aus, du bist doll gemacht. Ja, ich liebe dich, weil Gott liebt dich auch. Könnt ihr morgen mal ausprobieren. Sei begeistert über dich selber, weil Gott ist auch begeistert über dich. Gott liebt dich. Denn so sehr hat Gott dich geliebt, dass er Jesus Christus gesandt hat, um dich zu retten, weil das bedeutet der Name Jesus Christus. Jesus der Retter. Jesus der Messias. Das bedeutet der Name. Und das ist auch sein Titel. Ja? Und da sind wir wieder da, wo die Kerstin gesagt hat, warum der Name Jesus? Weil das der Name ist, in dem wir die Rettung haben. Jesus aus Nazareth, der Messias. Jesus aus Nazareth, der Christus. Jesus aus Nazareth, der Sohn Gottes. Der vom Himmel her kam, um uns zu retten. Weil Gott möchte nicht diese Schöpfung zerstören und alles neu machen und wieder von vorne anfangen, sondern er liebt uns, denn er hat uns angesehen und hat gesagt, wow, das ist sehr gut. Ja? Das ist sehr gut und ich will euch retten. Ich will euch retten. Aber nicht nur uns, sondern auch alle anderen, oder? Amen. Auch alle anderen. Und Jesus ging umher in Israel 3 Jahre lang und tat nur Gutes. Heilte die Kranken, weckte die Toten auf, ja, machte die Blinden sehend, sorgte dafür, dass Krüppel wieder gehen können, verkündigte das Reich Gottes, war mit Sündern und Zöllnern zusammen. Ja, der Beruf des Zöllners war schon zur damaligen Zeit nicht sehr gut. Und das alles, weil er sagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Also wenn Jesus mit den Zöllnern zusammen war, dann aus dem Grund, weil er wusste, dass sein Vater im Himmel das wollte. Wenn er mit Sündern zusammen war, dann hat er das deshalb getan, weil er wusste, dass der Vater das wollte. Als er Nikodemus von den Toten auferweckte, den Lazarus, dann aus dem Grund, weil er sah, dass sein Vater im Himmel das wollte. Als er an den Teich Bethesda kam und den Gelähmten dort heilte, dann aus dem Grund, weil er sah, dass sein Vater im Himmel das wollte. Als Petrus den Gelähmten heilte am Tempeltor, dann aus demselben Grund, weil er das sah. Weil Jesus ist oft an diesem Gelähmten vorbeigegangen und er hat ihn nicht geheilt. Viele Christen sind an dem Gelähmten vorbeigegangen und sie haben ihn nicht geheilt. Auch Petrus ist öfters vorbei, weil er ging immer zum Gebet in den Tempel. Wer weiß, wie oft er schon vorbeigelaufen ist. Und dann kam der Zeitpunkt und er wusste, jetzt will Gott aus Liebe diesen Mann heilen. Und dann schnappte er und sagte, im Namen Jesu, steh auf! Wow! Darauf warte ich, dass wir das hier in Feldkirch erleben. Amen. 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 Dass wir das erleben auf der Straße. Ich habe keine Lust auf Heilungsgottesdienste. Ich habe keine Lust drauf. Wisst ihr warum? Weil ich möchte, dass ihr auf der Straße eure Hände auf die Kranken legt. Weil ich möchte, dass wir in den Bussen und in den Zügen für die Kranken beten und sie dort geheilt werden. Weil ich möchte, dass die Leute geheilt werden, wenn sie krank in unsere Wohnungen und Häuser kommen und wir dort für sie beten. Und nicht, wir machen hier eine besondere Versammlung und laden einen Heilungsevangelisten ein oder machen irgendwas und dahin müsst ihr jetzt kommen. Nee, das müssen sie nicht. Wir beten für die Leute da, wo wir sie finden. Weil oft ist es dann so, dass wir keine zweite Chance mehr kriegen, weil die Person geht vorbei und wir sehen sie vielleicht nie wieder. Wir haben vielleicht nur eine einzige Möglichkeit. Und die müssen wir ergreifen. Darf ich für dich beten? Weil Gott liebt dich und hat seinen Sohn gesandt. Aus Liebe. Er hat ihn ans Kreuz genagelt, weil Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um mein Leben zu geben als Lösegeld. Er wusste, dass er ans Kreuz muss. Er wusste, dass er sterben muss und sein Blut vergießen. Aber er wusste auch, nach 3 Tagen stehe ich auf von den Toten. Halleluja! Und die Apostel standen daneben und von was redet Jesus? Wir lesen das heute 2000 Jahre später. Ja? Gott liebt uns. Und diesen ganzen Aufwand betreibt Gott nur aus Liebe. Er schickt seine Propheten, den Jesaja, den Jeremia, den Hesekiel, den Jona. Ja? Er beruft Abraham und macht ein ganzes Volk. Ja? Er beruft Mose. Aber der rennt zuerst mal in eigener Kraft los und dann ab in die Wüste. Und Gott muss ihn aus der Wüste wieder zurückholen. Und sagen, okay, jetzt gehen wir wieder zurück nach Ägypten. Ja. Und, der ganze Aufwand, das Römische Reich. Ja. Sich dem Paulus in den Weg stellen. Ja. Jona und der Walfisch. Die erste Christenverfolgung in Jerusalem. Die ganze Sache mit Simon den Zauberer. Das alles tut Gott sich an. Und wenn wir unser Leben anschauen, was ist da alles los? Und das alles tut Gott sich an. Nur aus Liebe. Da kannst du doch morgen nicht vor dem Spiegel stehen und du schon wieder. Dich kenne ich doch, du bist das Ekelpaket von gestern früh schon, oder? Gott liebt dich, also liebt dich auch. Und wenn du morgen in den Spiegel schaust, sagst, hey toll, da bist du ja wieder. Ich liebe dich. Ja? Sag dir das mal selber. Weil Gott betreibt einen Riesenaufwand, um dich in die Ewigkeit zu bringen. Weil Jesus ist nicht gekommen, damit wir ein schönes Leben hier haben, sondern Jesus ist gekommen, um uns zu retten. Es geht um Ewigkeit. Um Ewigkeit, damit wir wieder in die Gemeinschaft mit Gott kommen, die Adam und Eva hatten. Nur es wird noch viel schöner. Ja? Obwohl wir uns das damals gar nicht vorstellen können. Ja? Stell dir mal vor, du bist nie wieder müde, du bist nie wieder krank, du hast nie wieder Hunger, du frierst nie wieder. Ha? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja? Das ist wow. Und das alles nur deshalb, weil Gott uns liebt. Das ist der einzige Grund, weil Gott uns liebt. Und er betreibt einen Aufwand, ja, und wir tun gar nichts dazu. Dass Gott seinen Sohn sandte, da hat er uns ja gar nicht gefragt, er hat es einfach getan. Er hat uns ja überhaupt nicht gefragt. Ja, sondern Gott war von sich aus aktiv, weil er liebt uns. Und darum sandte er Jesus Christus, um uns zu retten, weil er in Ewigkeit wieder mit uns beisammen sein will. Halleluja. Amen. Preis dem Herrn. Ja, darum gebührt auch ihm alle Anbetung. Aller Lobpreis. Ja, und da kann man ruhig mal laut Halleluja und Amen schreien. Ja, das Gebäude wird deswegen nicht gleich zusammenbrechen. Das hält noch ein paar Jahre, auch wenn es nicht für die Ewigkeit gebaut ist. Aber in der Ewigkeit brauchen wir das Krankenhaus sowieso nicht. Weil es wird keine Krankheit mehr geben, keine Schmerzen, keine Tränen, kein Leid, völlig unvorstellbar. Also übersteigt unseren Verstand, was da auf uns wartet. Und das alles nur aus Liebe. Weil wie haben wir in Johannes 3,16, 3,15 gelesen? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn sandte. Um uns zu retten. Halleluja. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Preis dem Herrn. Halleluja. Danke, Herr Jesus, dass du gekommen bist. Danke, Herr, dass du unter uns bist. Halleluja. Du bist auferstanden von den Toten her. Bist vom Himmel her gekommen aus Liebe. Halleluja. Und hast das Werk vollbracht, zu dem der Vater dich gesandt hat. Herr, so danke ich dir, du bist so gut. Halleluja, und ich bitte dich, dass diese Liebe, die du zu uns hast, mehr und mehr unser Herz erfüllt, unser ganzes Leben durchdringt, dass diese Liebe von uns strahlt und die Menschen erreicht. Halleluja, Halleluja, dass diese ganze Stadt verändert wird, dass die Menschen in diesem Krankenhaus verändert werden, dass große und herrliche Dinge geschehen, weil du uns liebst, Herr, und weil du auferstanden bist, weil du lebst und weil du hier bist. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ehre sei deinem heiligen Namen. Du bist der wunderbare Herr. Amen. Amen.